Ja, hallo Harry. Schön, dass du hier bist bei mir im Pepsi-Podcast. Nämlich mit einer neuen Episode von Berufe und Persönlichkeit. Bewerbungsgespräche Reloaded. Wie geht's dir?
Danke, lieber Albi, für die Einladung. Mir geht's gut. Es ist Freitagnachmittag nach der Arbeit und freue mich, hier mit dir ein wenig zu plaudern.
Ja, super, genau. Es ist Freitag und du bist quasi von der Arbeit hierher gekommen, auf dem Weg nach Hause, hast dir nochmal bei mir Halt gemacht. Das freut mich natürlich. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage. Was ist dein Beruf? Also als was bewirbst du dich?
Also ich würde mich als Arzt bei dir bewerben, als Hämato-Onkologe. Ich bin auch Palliativmediziner und ja, da würde ich mich bewerben bei dir.
Okay, ja, dann bin ich ganz gespannt. Bin natürlich kein medizinischer Fachmann, mich vielleicht auch um den Hörern das etwas näher zu bringen. Ich kann es kaum wiederholen, was du bist, aber vielleicht erklärst du es nochmal, was deine Profession ist, dein Fachbereich in der Medizin.
Also ich bin zum einen Internist, also die innere Medizin, die inneren Organe, und die Hämato-Onkologie befasst sich letztlich mit der Krebstherapie. Also ich habe eine Expertise in der systemischen Therapie, sprich Chemotherapien, Tablettentherapien, Immuntherapien, also alle die modernen Onkologika, also Therapieverfahren, das ist so mein Metier. Und natürlich auch dann die Palliativmedizin, wenn diese Medikamente nicht mehr helfen und letztlich das letzte Ende des Lebens antritt, betreue ich die Menschen auch medizinisch, Schmerztherapie, ja.
Ja, durchaus spannend und eine große Verantwortung und ein sicherlich auch schwieriger Fachbereich, ne, weil man natürlich auch viel mit Leben und dem Tod dann auch zu tun hat. Also nicht zwingend, aber spielt natürlich immer auch eine Rolle, oder?
Ja, ich habe natürlich viel, viel mehr mit dem Tod zu tun als so der Normalbürger oder aber auch letztlich der normale Arzt, weil in der Onkologie die Therapien werden immer besser. Wir können den Menschen immer mehr Leben und Lebenszeit schenken. Aber natürlich gibt es sehr häufig natürlich auch aggressive Krebsformen oder wo die Therapien nicht greifen und wo die Patienten dann letztlich versterben. Und das ist bei mir viel intensiver in meinem Alltag und präsenter. Und aufgrund dessen lebe ich auch etwas intensiver. Es wird immer auch gesagt, boah, Ihren Beruf könnte ich nicht machen. Und dann sage ich, aber ich könnte auch Ihren Beruf nicht machen. Denn ich glaube, jeder findet so seine Profession in seinem Leben.
Ja, ja, sehr, sehr spannend. Wobei du, wenn du sagst, du lebst dein eigenes Leben auch intensiver. Was meinst du damit?
Also ich sag mal, ich gönne mir Sachen viel eher und sage, ich verschiebe das jetzt nicht, bis ich mal in Rente bin oder bis der nächste Sommer kommt. Wenn ich jetzt, ich fahre gerne schnelle Autos und teure Autos und dann, das ist es mir wert, sage ich jetzt mal so. Und ja.
Ja, interessant, und das macht sicherlich auch ein Stück weg deine Persönlichkeit aus, aber natürlich auch deinen Beruf, für den du dich ja wahrscheinlich noch nicht in dieser Fachexpertise damals entschieden hast, sondern wahrscheinlich erstmal ja für die Medizin. Oder wann hast du dich entschieden, auch in diesen Fachbereich, also als Onkologe auch zu gehen?
Das kam während des Studiums auf, und wir beide haben ja zur gleichen Zeit ein bisschen studiert, beide im Osten, du in Dresden, ich in Halle. Und gegen Ende des Studiums hat mir ein Professor die Möglichkeit ermöglicht, in Harvard zu hospitieren. Und da wurde dann so ein bisschen, das war in der Strahlentherapie, da wurde das Interesse für mich für die Onkologie geweckt. Und ich habe dann auch, oder meine Frau und ich, während des Studiums auch unser erstes Kind bekommen. Zu der Zeit gab es noch das Arzt im Praktikum, also letztlich ein Assistenzarzt, der jedoch für die Hälfte des Gehaltes arbeiten musste. Das ist nach mir abgeschafft worden, aber letztlich der onkologische Chef der Universität Halle, Professor Schmoll, hat gesagt, wenn Sie zu mir kommen, zahle ich Ihnen auch Assistentengehalt. Und so war das für mich klar als junger Familienvater, dass ich in die Innere gegangen bin und dann in die Hämato-Onkologie und habe da auch so meine Leidenschaft gefunden.
Ja, wir sind mittendrin und da waren ein paar ganz spannende Stichworte. Also das Studium in Halle und dann warst du aber auch in Harvard. Vielleicht können wir es so machen, und das ist eine ganz typische Frage auch in einem Bewerbungsgespräch, nämlich die Bitte, stell dich doch einfach mal kurz vor anhand deines Lebenslaufs, sodass wir wissen, so wie ist dein Leben verlaufen. Und ja, das ist natürlich dann auch die private Entwicklung, gerne auch von Geburt beginnend bis heute. Also die Kurzversion natürlich, aber das wäre spannend mal zu hören, wie dein Leben bisher verlaufen ist.
Ja, ich habe in Warburg mein Abitur gemacht am Marianum, habe dann in Halle an der Saale mein Medizinstudium absolviert, habe dort dann letztlich meine ersten Schritte gemacht in der Hämato-Onkologie. Auch dann die ersten beiden Kinder sind noch in Halle geboren. Und dann gab es so die Entscheidung, doch in die Nähe wieder zurück in den Westen, zur Nähe der Großeltern zu ziehen. Dann sind wir nach Münster beziehungsweise nach Rheine ins Münsterland, ans Matthias-Spital. Dort habe ich meine Internistenausbildung abgeschlossen. Bin dann anschließend nach Paderborn als Oberarzt für Hämato-Onkologie gegangen und war dort jetzt 18 Jahre, habe dort eine Tagesklinik aufgebaut, habe ein medizinisches Versorgungszentrum geleitet und bin jetzt Chefarzt in der Habichtswald-Klinik in Kassel. Habe auch ehrenamtlich das Palliativnetz in Paderborn. Das leite ich jetzt noch, engagiere mich im Arbeitskreis für klinische Studien und Forschung. Also klinische Forschung ist auch Schwerpunkt und Leidenschaft. Und in den letzten Jahren interessiere ich mich immer mehr für Social Media und nenne mich Social Media Onkologe, bin auf LinkedIn aktiv, habe auch auf dem Deutschen Krebskongress eine Sitzung eingebracht und geleitet und bringe das Thema Social Media, digitale Fortbildung in der Onkologie so ein wenig voran. Und das ist so in der Kurzform mein Leben gewesen.
Ja, gar nicht so einfach, so ein umfangreichen Lebenslauf mit so viel Aktivitäten und Veränderungen so kurz zu beschreiben. Aber das, wir haben einen Eindruck von dir bekommen. Und da gibt es jetzt natürlich viele Ansätze, um mal nachzufragen. Also vielleicht ist auch an der Stelle mal erlaubt zu erwähnen, du hast ja auch deine Podcaster-Aktivitäten genannt, also dein voller Name, den können wir ruhig hier mal erwähnen, Harald Müller-Husmann, also da wärst du jetzt auch zu finden, ne, mit deinem Podcast, oder vielleicht kannst du uns den Titel noch nennen.
Der ist mit der Firma Roche zusammen. Ich habe aber auch andere Podcasts schon gemacht. Aber wenn man Podcast Müller-Husmann oder Expertendialoge googelt, wird man mich finden.
Okay, dann haben wir auch darüber kurz gesprochen. Das würde mich auch interessieren, vielleicht gleich nochmal dazu auch was zu hören. Ich will aber nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich deine Entscheidung, Medizin zu studieren. Worauf basiert die und wie ist die entstanden? Also vielleicht kannst du dazu nochmal auch einen Satz sagen. Das ist ja spannend auch für junge Hörer, die vielleicht vor der Berufsentscheidung oder Berufswahl stehen und sich orientieren. Was war es bei dir damals und hat sich auch alles so bewahrheitet, was du vielleicht verbunden hast?
Also wenn ich so zurückblicke, hätte ich das eigentlich fast nicht so für möglich gehalten, dass das so gekommen ist, wie es jetzt nun gekommen ist, dass man mich als Onkologe deutschlandweit auch kennt. Während der Schulzeit war ich sportlich sehr aktiv, habe Triathlon leistungsmäßig gemacht, bin deutscher Vizemeister in der Mannschaft zweimal geworden. Und da war so meine Leidenschaft, entweder, dass ich irgendwie Sport studiere, Habe meinen Zivildienst am Sportmedizinischen Institut der Universität Kassel gemacht. Da kam sozusagen auch noch mal dieser medizinische Aspekt, der mich denn sehr gereizt hat, hätte aber jetzt nicht für möglich gehalten, dass ich mal Medizin studiere. Stand so vor der Wahl, gebe ich da jetzt alles rein? Habe auch gemerkt, naja, wenn ich jetzt Sport studiere und Sport auf Lehramt, die Sportstudenten, die ich da kennengelernt habe, waren jetzt auch nicht so sportlich, wie ich damals war. Und da hatte ich denn doch irgendwie, hat mich der Ehrgeiz gepackt, Medizin zu studieren. Ich bin über ein Auswahlverfahren hereingekommen und deswegen, ja, als denn letztlich der Bescheid kam, ich habe einen Studienplatz in Halle, habe ich zwar erstmal gesagt zu meinen Eltern, ich dachte, Halle Westfalen und da, wo Tennis gespielt wird. Nein, es war Halle Saal, ich kannte es gar nicht so richtig und habe erstmal gesagt, ich gehe da nicht hin. Dann haben meine Eltern gesagt, du, dann unterstützen wir dich finanziell nicht. Und dann war eigentlich aber auch klar, okay, dann trete ich diesen Studienplatz an. Und es war die, ja, segenreichste Entscheidung meines Lebens oder die sozusagen das alles den Grundstock gelegt hat, dass ich Medizin studieren durfte, auch das Glück im Osten studieren zu dürfen. Es war eine Aufbruchsstimmung. Ich habe 95 angefangen. Ich habe im ersten sanierten Haus des Viertels gewohnt. Und als wir nachher weggezogen sind aus Halle, war das ganze Viertel saniert. Das Verhältnis der Studenten zu den Professoren war sehr eng und auch dadurch konnte ich natürlich auch, ich war im Studentenrat, ich war in Berufungskommission und habe dadurch sehr viele Menschen kennenlernen dürfen und all das hat mich vorangebracht und auch dann auch zum erfolgreichen Abschluss meines Studiums, denn in der Schule war ich jetzt nicht der Überflieger,
ja.
Obwohl ich das meinen Kindern natürlich nicht erzähle und immer sage, dass...
Okay, dann hoffen wir, dass Sie das hier nicht hören, aber wahrscheinlich wissen Sie inzwischen Bescheid. Und es ist auch nicht schlimm, sondern, also was heißt schlimm, ist auch nicht nur eine, nur deswegen ist ja auch dieser Podcast soll dazu auch dienen, eben zu reflektieren und auch zu hören, wie andere ihr Leben auch im Nachgang oder ihre Berufsentscheidung oder ihre berufliche Entwicklung auch im Nachgang sehen. Und es ist ja schön, dass du ehrlich bist, sagst, so ja, von der Schule her wäre ich nicht der erste Medizinstudent gewesen, aber bist erfolgreich gewesen. Und das ist jetzt auch, hast du nur kurz erwähnt, Glückwunsch noch zum Chefarztposten in Kassel. Ne? Das ist ja sozusagen ja, der aktuelle Höhepunkt deiner beruflichen Entwicklung. Aber es ist ja spannend, eben deinen Weg auch zu hören, wo nicht immer alles auch klar war. Ne? Was mache ich? Bin ich damit erfolgreich? Die Eltern, die dann plötzlich auch noch sagen, also wir unterstützen dich nur unter bestimmten Bedingungen, ist ja auch nochmal ein Faktor, ne, der dazukommt. Aber ist offensichtlich gut gelaufen.
Ja, gerade so, das Medizinstudium ist am Anfang sehr verschult. Das war für mich auch gut, dass ich sozusagen direkt nach der Schule dahin gekommen bin oder hatte ja das Zivildienst zwischendurch. Aber das, ich kann mich noch erinnern, dass alles hätte auch schnell vorbei sein können. Ich musste die Physiologieprüfung, bin ich dreimal durchgefallen und musste einen Crashkurs belegen und diesen musste ich auf alle Fälle bestehen. Habe es Gott sei Dank geschafft, habe auch das Physikum im ersten Anlauf geschafft und auch meine Examen bin ich sehr gut durchgekommen und da bin.
Genau, bis da. Jetzt beim Chefarztposten angekommen. Ja, ist doch spannend, auch zurückzuschauen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinem Psychologiestudium. Da geht es ja mehr um Zahlen, als man denkt, um Statistik. Und meine Statistikprüfung im Grundstudium bin ich auch dreimal, glaube ich, durchgefallen. Aber man darf immer wieder oder durfte immer wiederholen. Und irgendwann habe ich es dann auch geschafft. Ne? Aber das sind so kleine Hürden. Damals war es eine große Hürde, heute ist es eine kleine Hürde im Nachgang. Aber irgendwie haben wir es auch geschafft. Ne?
Genau, also wir sind jetzt beide über 50 und können auch so ein bisschen zurückblicken auf das, was wir erreicht haben. Und das ist dann natürlich schön, dass man in dieser Position ist. Auch, ich sag mal, gehaltstechnisch gehören wir zu den oberen 5%. Und das ist natürlich, ja.
Ja, muss ich dir jetzt, was mich angeht, widersprechen. Also im oberen Fünftel bin ich nicht. Aber ist ja auch völlig unwichtig, wo wir uns da befinden. Aber na klar, dürfen wir uns zufrieden oder dürfen wir zufrieden sein mit dem, was wir geschafft haben, im Sinne einer beruflichen Ausbildung, einer beruflichen Entwicklung, einer Zufriedenheit bei dir, auch die Familie, die dazu kommt. Ja, das ist dann schon auch was Zufriedenheit auch im Alter erzeugt, ne? Da bin ich ganz sicher. Jetzt ist es aber spannend, wenn wir tatsächlich so diese Retrospektive auch machen. Du hast ja jetzt sehr schön auch beschrieben, wie dein Lebensweg verlaufen ist, deine Ausbildung verlaufen ist, was du erreicht hast, was du geschafft hast. Und das ist ja auch ganz typisch in den Bewerbungsgesprächen. Eine Frage, die man dann zu hören bekommt, nämlich, was hast du denn mitgebracht an Stärken, um einerseits das Medizinstudium zu schaffen und natürlich auch diese berufliche Entwicklung auch zu schaffen? Was glaubst du, was sind deine Stärken, die dir dabei geholfen haben?
Ich glaube, das hat viel auch ein bisschen mit dem Ehrgeiz. Ich bin sozusagen ein Sandwich-Kind. Ich habe zwei Brüder. Mein älterer Bruder war immer besser im Schwimmen als ich. Und irgendwann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ihn schlagen. Und gerade über den Sport und über den Triathlon, über diese Ausdauer, am Ball zu bleiben, das hat, glaube ich, das gemacht, dass ich so immer am Ball geblieben bin, immer versucht habe, ja, besser zu sein, dass es dazu geführt hat, wo ich jetzt bin. Ich habe aber auch während des Sports festgestellt, es wird immer einen geben, der besser ist als du. Also diesen letzten Ehrgeiz sozusagen in Bewerbungs- oder letztlich in so Assessment Center wird ja auch immer über die Extrameile gesprochen. Ja, die bin ich schon gegangen, aber einfach nur aus Interesse, weil ich es immer interessant fand. Diese Extrameile tat mir nie weh. Denn ich habe dadurch interessante Menschen kennengelernt. Ich habe immer was mitgenommen, dass ich halte viele Vorträge und bin sehr gut vernetzt, aber das alles hat natürlich auch sehr viel Zeit gekostet. Und meine Frau Eva hat mich immer gefragt, und hast du was gelernt? Und egal, wo ich war oder war, immer nimmt man immer ein kleines bisschen mit und einen kleinen Tipp oder Trick, wie man Patienten betreut oder wie man Medikamente einsetzt. Und das lernt man natürlich auch nur, wenn man Zeit so ein bisschen investiert in die Sache.
Ja, jetzt fällt auf, dass wir da auch eine Gemeinsamkeit haben, dass wir ja beide Sandwich-Kinder sind mit zwei Brüdern. Also da gibt es eine Parallele. Und ja, was du beschreibst, ist ja tatsächlich so ein Ehrgeiz, sich, ne, so in der Wurzel sich gegen seine Brüder auch durchzusetzen. Und das natürlich in der Ausprägung auch als Leistungssportler, ne, ja, eine sehr hohe Ehrgeiz, Leistungsorientierung auch, ne, die du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, ich habe das ja so ein bisschen auch eingeschränkt, nachdem ich sozusagen meinen Bruder geknackt hatte. Oder auch letztlich, ich bin jetzt nie deutscher Meister geworden, sondern nur Vizemeister. Aber es hat mir gereicht, einfach dabei zu sein, auch mit diesen Jungs, diese Spitze, die dann nachher irgendwie den Ironman in Hawaii gewonnen haben, dass ich die kannte und mit denen mittrainiert habe. Also das hat mir schon vollkommen auch gereicht.
Okay, also haben wir auf jeden Fall darüber gehört, was deine oder eine Stärke oder deine Stärken ausmacht, die dich auch dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Wo hast du denn im Laufe deines Studiums und auch deiner beruflichen Entwicklung so die größten Herausforderungen auch gesehen, vor die du gestellt wurdest, vor die man aber auch allgemein gestellt wird. Und natürlich die Frage, wie bist du damit umgegangen? Vielleicht hast du da ein oder zwei Beispiele für.
Das ist eine schwierige Frage. Also sicherlich war während des Studiums auch immer die Examen ein Stressfaktor. Aber im Medizinstudium wird man so oft geprüft, es sind so oft Prüfungen, Klausuren und so, dass das Studium sehr verschult war und was mir sehr entgegengekommen ist. Hätte ich jetzt irgendwie Jura studiert, wo man Semester für Semester so vor sich hin studiert und erst zum Schluss ein richtig großes, schweres Examen, dann wäre ich, glaube ich, kläglich gescheitert, weil ich in der Vorzeit sicherlich das Studentenleben mehr genossen hatte als ja, das Studium.
Kann ich gut nachvollziehen. Haben wir auch noch eine Parallele. Das wäre mir, glaube ich, auch nicht gelungen, wenn am Ende die große Prüfung gestanden hätte, sondern sich immer wieder zu zwingen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, eine Prüfung nach der anderen auch zu bestehen. Ja. Ich will die Frage ein bisschen ausweiten, nämlich, was sind denn auch aus der Retrospektive Dinge, die du lernen musstest oder gelernt hast. Und da geht es ja weniger um die fachliche Expertise, sondern vielleicht auch eine Erkenntnis. Und dass man das vielleicht mehr berücksichtigen muss oder sich auch eingestehen muss oder irgendwas in der Richtung. Was sind deine Learnings aus der Zeit oder über die Zeit hinweg gewesen, deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung?
Ich glaube, sich zurückzunehmen, nicht immer auch das Wissen, was man sich angeeignet hat, ist das Wissen, was dem Patienten nützt. Ich weiß noch, irgendwann habe ich ganz lapidar als junger Assistenzarzt gesagt zu einem Patienten, naja, mit dieser Erkrankung haben Sie nur eine Lebenserwartung von so und so Jahren, und irgendwann auf irgendeinem Flur traf ich den Patienten in einem Krankenbett wieder und sagte, können Sie sich noch an mich erinnern? Sie haben damals gesagt, ich lebe nur so und so und das ist schon 2 Jahre her. Das ist etwas, was ich so lernen musste. Das, was man gelernt hat, ist nicht immer so das, was sich auch nachher bewahrheitet. Also auch gerade so ein bisschen in der Medizin versuche ich schon auch immer auf den Patienten einzugehen, versuche ihn zu ermutigen, auch auf sein Bauchgefühl zu hören, was er will, was er sich wünscht. Denn ich sage mal als Beispiel, ein 85-jähriger Mann muss er noch eine Therapie machen, da hat er genug Lebenserfahrung zu sagen, ja oder nein, das mache ich oder nicht. Und ich kann ihm empfehlen, was ich davon halte. Und ihm einen medizinischen Rat geben, aber die letzte Entscheidung sollte doch der Patient dann tragen. Also, dass man auch gemeinsam Entscheidungen trifft.
Ja, tolle Beispiele. Besonders auch der Patient, der sich an dich gewandt hat und sagte, ja, Sie haben mir was ganz anderes prognostiziert. Ich glaube, wenn man jetzt sich im Finanzbusiness bewegt, ne, dann lässt sich das eher verschmerzen. Aber wenn es tatsächlich um auch Leben und Tod geht, ne, dann ist das ja auch, auch brisant, ne, zumindest für die Patienten, oder sieht man mal, welche Verantwortung du ja auch hast, ne?
Also das als Arzt trägt man, glaube ich, schon auch immer eine andere Verantwortung, weil für den Laien ist der Arzt schon immer irgendwie was Besseres. Der wer weiß über das ja, Leben irgendwie Bescheid, über die Medikamente, über die Gesundheit. Und die Gesundheit ist für alle Menschen enorm wichtig. Und alles, was wir sagen, wird so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt. Meine Kinder haben bei so einem Girls and Boys Day mal bei mir hospitiert und die haben immer gesagt, ach Papa, du schaust immer in den Computer und du sagst so wenig und ich sage so wenig, weil ich auch überlege, was ich sage. Ich kann jetzt nicht flapsig irgendwie was sagen, ach, dann nehmen Sie drei davon und da davon, sondern alles, was ich, jede Gestik und Mimik wird bei mir interpretiert, ne? Und selbst hatte mal eine Patientin sich beschwert, ja, Herr Müller-Husmann, der ist immer nur am Lachen. Ja, die hat das, ne, also so nach dem Motto, Krebs ist traurig und ich muss das mit einer viel Ernsthaftigkeit rüberbringen. Aber dass jeder Arzt auch so seine Persönlichkeit in seinen Beruf legt, ne? Der eine ist halt offen und freundlich, der andere ist eher zurückhaltend, der andere ist aufbrausend, der andere ist cholerisch, bringt jeder so ein bisschen auch seine Persönlichkeit mit in den Beruf.
Ja, das ist sehr spannend, was du in dem Zusammenhang erzählst, ne? Denn auch ein Arzt, ne, von dem man immer die richtige medizinische Entscheidung erwartet, darf auch seine Persönlichkeit mitbringen, beziehungsweise ist sie ganz wichtig, ne? Und wahrscheinlich auch einen Prozess, eine Entwicklung, ne, wie man sich selbst auch einschätzt, wie man merkt, ich kann ja auch ich selbst bleiben und muss nicht jetzt der Gott in Weiß sein, der alles sofort beantwortet und immer freundlich ist, also so dieses Klischee zu bedienen eines weiß bekittelten Oberarztes. Ne? Also da gibt es ja Klischees genug. Finde ich aber ganz spannend, dass du sagst, ne? Nein, ich bin eben, und deine Kinder haben es dir sozusagen wiedergespiegelt, ist ja auch spannend, weil die Kinder ja einen ganz anderen Blick haben. Sagen, ja, du bist da nachdenklich, ne? Und überlegst auch, was sage ich, wie sage ich es. Ne? Finde ich ganz spannend an der Stelle.
Also gerade in der Onkologie geht es natürlich, also jemandem eine Krebsdiagnose zu übermitteln, ist nie leicht, weil ich auch nicht weiß, wie reagiert denn der Patient überhaupt darauf? Hat er damit schon gerechnet? Kommt es ihm vollkommen aus heiterem Himmel? In welcher Situation ist er, in dem ich ihn da antreffe? Und das ist halt, aber es ist halt auch letztlich auch eine, Gott sei Dank, eine Erfahrungssache. Also mit der Lebenserfahrung eines Ü50-Jährigen macht man das natürlich auch viel einfacher und viel routinierter, als ich das noch als junger Assistenzarzt gemacht habe.
Ja, das betone ich, also natürlich auch, weil ich auch Ü50 bin, betone ich aber auch gerne gegenüber auch jungen Bewerbenden, ne, dass natürlich so das Thema Erfahrung unglaublich viel ausmacht. Nicht, dass jeder nur von seiner Erfahrung profitiert, aber egal wie stark du fachlich bist oder in deinem Studium warst, ne, klar, wir reden von Lebenserfahrung, aber wir reden auch von fachlicher Erfahrung in unseren Berufen. Ist immer schön zu sehen, wie sehr man davon profitiert, ne? Einfach auch viele Erfahrungen gemacht zu haben und das dann eben auch, wo vielleicht andere Dinge schon nicht mehr so gut funktionieren, zumindest die Erfahrung auch immer, auf die man auch aufbauen kann. Harry, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich würde gerne überleiten tatsächlich zu der Frage nach Resilienz. Ja, das sind Themen, die ich tatsächlich auch in meinen Trainings oft bespiele. Manche brauchen erstmal eine Erklärung für den Begriff Resilienz, obwohl es ja immer auch populärer wird und immer mehr auch darüber gesprochen wird. Was ist denn so deine Erfahrung oder auch dein Tipp zum Thema Resilienz, also der psychischen Belastbarkeit? Was kann man dafür tun? Was tust du? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Das ist eine gute Frage, denn ich glaube, man muss sich gerade in der Onkologie so ein bisschen davon abgrenzen. Von diesen Schicksalen, von diesen menschlichen Schicksalen. Und natürlich, je älter ich werde, desto eher erlebe ich auch Schicksale, die sozusagen in meiner Altersgeneration passieren. Und da ist es dann natürlich auch manchmal tragisch, wenn Personen sterben, die vielleicht in ähnlichen Lebenssituationen sind, die auch 3 Kinder haben und die auch eigentlich voll im Berufsleben waren und innerhalb eines halben Jahres an einer Krebserkrankung dann versterben. Interessanterweise sagt mir meine Frau auch immer, kann ich das sehr gut. Ich kann sehr gut abschalten. Ich bin sehr gerne im Garten. Wenn ich Unkraut jäte, gestern habe ich noch Rindenmulch verteilt und mein Hochbeet neu befüllt, da kann ich sehr gut abspannen. Auch ich bin jetzt ein Typ, der jetzt auch, wenn er Urlaub hat, reicht mir meistens schon 1-2 Tage und ich bin wieder ganz runtergekommen und entspannt. Ich brauche jetzt nicht 14 Tage, 3 Wochen irgendwo auf Mallorca liegen, sondern mir reicht auch 2 Tage im Schwarzwald.
Ich dachte, jetzt kommt Südtirol, aber
Südtirol da ist auch meine Leidenschaft, ja.
Das ist mir bekannt. Ja, aber spannend auch zu hören, ne, dass du eben auch im Garten arbeitest, ne, wo man den Kopf abschalten kann, auch entfernt von allen Digitalen wahrscheinlich. Ein bisschen was Handwerkliches macht, mit Händen und Füßen wollte ich schon sagen, aber überwiegend mit den Händen, aber natürlich auch mit den Sinnen, um auf die Art und Weise abzuschalten. Aber was ich auch raushöre, wenn du sagst, ich bin relativ schnell dann auch im Urlaub wieder runtergefahren, manche brauchen ja viel länger, spricht ja dafür, dass du eine hohe Resilienz schon hast, ne? Dass du gar nicht groß wieder zurückkommen musst in deinen Ursprungszustand, sondern da auch, und das macht ja Resilienz auch aus, ne? Relativ schnell wieder auf dem, sagen wir, Entspannungslevel bist oder auf ja, einem, ja, in einem Urlaubsfeeling, ne?
Wir haben auch dank unserer jüngsten Tochter seit 5 Jahren einen Hund. Und ich bin ohne Hund aufgewachsen, aber ich möchte diesen Wegbegleiter nicht missen müssen. Also das ist sozusagen auch der mich bei Wind und Wetter nach draußen zieht. Das ist so auch, ich sag mal, mein sportlicher Ausgleich. Ich habe ja erzählt, dass ich früher Leistungssport gemacht habe, da bin ich doch meilenweit entfernt. Das macht jetzt so ein bisschen mein Schwiegersohn ins B, der sehr viel, ist auch so ein Läufertyp. Ja.
Okay, dann bleibt es ein bisschen in der Familie, wobei auch also noch nicht angeheiratet, aber angedockt. Spannend und der Hund, also kann ich bestätigen, bin ja auch sehr tierlieb und habe viel Erfahrung mit Tieren gemacht. Also nicht nur Hunden, sondern auch vielen anderen. Und muss auch sagen, das ist immer der beste Weg, die beste Möglichkeit, weil die Tiere interessiert überhaupt nicht, was wir sonst so machen und die wissen davon auch nichts. Und sie haben überhaupt nichts mit auch digitalen Medien am Hut, sondern sind, glaube ich, mal sehr natürlich. Auch man spricht ja viel über das Thema Authentizität, ne? Aber ich glaube, eine Katze, die ist überaus authentisch, wenn sie sich einfach zurückzieht und ich will mit euch nichts zu tun haben. Also ich könnte hier viel plaudern, aber das nur am Rande. Und das finde ich aber einen schönen Ausgleich, ne? Tiere und insbesondere auch Hund. Harry, jetzt aber eine ganz andere Frage. Natürlich auch zu dem bisher Besprochenen, wir hätten das noch viel mehr vertiefen können. Ich weiß, es gibt viele Punkte, wo ich hätte andocken können. Möchte aber dann auch wieder das Thema wechseln und mal fragen, ob es für dich Vorbilder gab, ne? Fachlich, persönlich, wo du sagst, ja, da habe ich mich an jemandem orientiert, auch wenn es ein Bekannter, also ein Prominenter ist oder ein uns nicht Bekannter, aber vielleicht kannst du uns daran teilhaben lassen. Ne? Was war ein oder zwei Vorbilder für dich, ob jetzt fachlich oder für uns natürlich als oder mich als Psychologen und deinen Zuhörer oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, auch aus also für deine Persönlichkeit auch Vorbilder?
Ja, das fällt mir witzigerweise gleich als erstes natürlich, als ich das Medizinstudium angefangen habe, wollte ich letztlich natürlich auch Sportmediziner werden, wie Professor Müller-Wohlfahrt. Deswegen habe ich auch den Namen Müller-Husmann. Aber Spaß beiseite. Eins meiner größten Vorbilder war wirklich mein erster Chefarzt, Professor Schmoll. Der hat damals das Kompendium der internistischen Onkologie geschrieben, war sozusagen die Koryphäe der Onkologen und spielte da mit. Und ich habe ihn dieses Jahr auf dem Deutschen Krebskongress getroffen und wir unterhielten uns und er sagte so: Ach, Herr Müller-Husmann, Sie erscheinen immer auf meinem Handy, weil ich dann auf LinkedIn sehr aktiv bin. Sieht er mich denn immer, wenn ich irgendwie was mache? Und dann habe ich nur gesagt: Ach, Herr Professor Schwoll, es tut mir leid, ich bin jetzt kein großer Wissenschaftler geworden. Also ich habe auch mit großen Wissenschaftlern gearbeitet, die dann auch andere Lehrstühle besetzt haben. Und da sagte er nur: Ach, Herr Müller-Husmann, Wissenschaftler gibt es genug. Aber was Sie machen, diese Wissensvermittlung und das immer mit einem Lächeln. Also das ging mir runter wie Öl. Also da hatte ich ja fast feuchte Augen.
Ja, tolles Erlebnis, zumal er ja ein Vorbild für dich ist und oder war oder ist, immer noch
Ist,
ist, ne?
ne? Ist jetzt 80 Jahre.
Ja, aber dass er dann dir so eine Reaktion auch schafft oder so eine tolle Situation, ne, wo er dir auch ganz viel Wertschätzung zeigt und ganz viel Verständnis, aber auch sehr viel. Ja, klugen Geist, ne, zu sagen, der Mediziner wird nicht nur über die besten oder ehrenwertesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen definiert, ne? Sondern es gibt auch andere Formen, sich als guter Arzt auszuzeichnen, natürlich viel auch im Umgang mit Patienten, aber auch Themen zu vermitteln und das immer mit einem Lächeln. Ne? Ja. Also kann ich gut nachvollziehen, schönes Feedback von ihm. Ja, ich bin sicher, da gäbe es noch andere Personen, die wichtig sind in deinem Leben und auch als Vorbilder gedient haben. Ich möchte aber tatsächlich schon auch auf, ja, zu meiner nächsten Frage kommen, um, ja, beziehungsweise ist gar nicht meine Frage an dich, sondern ich wollte den Spieß jetzt mal an der Stelle umdrehen, nämlich nicht ich stelle die Fragen oder Frage, sondern du stellst mir mal eine Frage, um vielleicht auch meine Perspektive ein bisschen auf das Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung auch mal zu nutzen oder auch berufliche Orientierung, Auswahlverfahren und so weiter. Also vielleicht gibt es ja etwas, was dich interessiert und du mich an der Stelle hier fragen kannst. Dann haben wir einmal den, ja, einmal die Perspektive gewechselt.
Ich habe mich ja auch mal einem Assessment Center gestellt. Da hast du mich gecoacht, weil ich mich für die Industrie beworben hatte. Und da habe ich mich immer so gefragt, hat es dir auch mal leid getan, wenn die Entscheidung getroffen geworden ist, der wird es nicht? Oder hast du denn irgendwie so ein gefühlt, war es jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Also hast du mit einer Entscheidung mal gehadert? Und weil du dir nicht so richtig sicher warst, denn du machst ja die Empfehlung für den Arbeitgeber und das ist natürlich auch keine leichte Entscheidung und du entscheidest ja so ein bisschen über die Zukunft eines jungen Menschen und das stelle ich mir jetzt auch nicht leicht vor.
Das ist lieb, dass du so denkst. Ja, klar, ich entscheide auch über Schicksale von Menschen. Ist auch wichtig, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, wobei das Leben und die Karriere nicht zu Ende ist, nur weil ich vielleicht an der Stelle entschieden habe, über eine Nichteignung für eine bestimmte Position. Es geht ja immer nur um bestimmte Positionen und nie um den Menschen und seine Erfolgsaussichten im Privaten und Beruflichen. Also ich muss da bei mir einräumen, erstens bei so vielen Entscheidungen oder auch Gesprächen oder Auswahlverfahren und Kandidaten, die ich kennengelernt habe, wird man schon auch ein bisschen abgehärtet und es fällt einem dann leichter, auch eine Entscheidung mitzuteilen. Aber auch die Fähigkeit, etwas, eine negative Entscheidung auch zu vermitteln, zu erklären und den Kandidaten auch aufzubauen, ihm eine Perspektive aufzuzeigen, ihn zu motivieren. Das gelingt natürlich auch mit Erfahrung immer besser und einfacher. Und das ist mir auch immer wichtig, niemanden mit einer Niederlage irgendwie hängen zu lassen, einer gefühlten Niederlage. Ein anderer Effekt ist natürlich auch Sympathie. Ne? Wenn mir ein Kandidat extrem sympathisch ist oder eine Kandidatin, muss ich natürlich erstmal aufpassen, dass ich nicht Gefahr laufe, über Sympathie zu entscheiden. Und das ist ja einer der größten oder gefährlichsten Biases, dass man da nach Sympathie geht. Als Psychologen und Diagnostiker müssen wir darauf achten, dass andere nicht in diese Falle tappen und nach Sympathie entscheiden. Aber ich bin ja auch nicht davor gefeit, auch Kandidaten sympathisch oder weniger sympathisch zu finden. Aber klar, wenn tatsächlich die Situation entsteht und so professionell bin ich dann immer, dass ich auch bei Kandidaten, die mir sympathisch sind, dann auch mitteile, dass es die Eignung nicht festgestellt wird, dann tut mir das schon auch mehr leid als bei Kandidaten, die unsympathisch sind. Aber ich glaube, es ist immer die Frage der Art und Weise, wie man so ein Ergebnis auch vermittelt, ne? Und dann eben auch gleich die Entwicklungsarbeit initiiert und aufbaut, motiviert, Tipps gibt, ne? Was kann man besser machen, um vielleicht beim nächsten Mal ja nicht nur das Assessment Center zu bestehen oder das Gespräch zu bestehen, sondern natürlich auch sich als Person, als Persönlichkeit weiterzuentwickeln und dann einfach auch noch gereifter ins nächste Bewerbungsgespräch oder ins nächste Assessment Center zu gehen. Und dafür gebe ich dann auch gerne konkrete Tipps, die nicht nur heißen, mach das und das im Assessment Center, sondern denk doch da auch im Berufsleben dran, ne? Vielleicht auch in deiner Führungsrolle oder in der Kommunikation einfach auch anders zu agieren. Also ich gebe natürlich auch Tipps fürs Leben und nicht nur fürs nächste Assessment Center. Ich hoffe, dass es dann aber auch ja, halbwegs nachvollziehbar beantwortet.
Ja, danke. Also dank deiner Hilfe hätte ich ja beinahe diese Medical Director Stelle bekommen, bin sehr gut durch das Assessment Center gekommen. Man hat mir nur mangelnde Industrieerfahrung vorgeworfen, die ich natürlich als Arzt oder letztlich der aus der Klinik kam, eigentlich nicht haben konnte. Und das war offensichtlich. Man hat mir dann aber natürlich auch andere Positionen dann im Unternehmen angeboten. Aber ich habe es erstmal dabei belassen und bin jetzt wirklich sehr zufrieden mit der Position, die ich jetzt habe.
Okay, ja, dann können wir von einem erfolgreichen Coaching im Nachgang sprechen. Und freut mich, ich weiß das ja auch, wir haben auch darüber gesprochen, auch im Nachgang. Immerhin war es dann eher eine fachliche Frage und keine persönliche Frage, die dann nicht die nicht zu einer Einstellung dann geführt hat. Ne? Gut, ja, dann nehme ich den Staffelstab wieder in die Hand und ja, wir kommen auch langsam schon Richtung Ende. Ich wir müssen ja hier nicht mit, du darfst jetzt auch mal unbescheiden sein im Sinne, wenn ich dich frage, was würdest du denn über dich selbst in einem Empfehlungsschreiben schreiben? Was wäre das? Das heißt, du darfst hier nochmal selbstbewusst und natürlich auch aus deiner Erfahrung heraus, aber ne, warum diese Frage, warum könnte das auch in einem Bewerbungsgespräch eine Frage sein, weil es natürlich auch um die Selbstreflexion geht, ne? Sich bewusst zu sein oder bewusst zu machen, wo sind denn meine Stärken, was bringe ich mit in diese Stelle, was habe ich vielleicht auch gelernt. Glaubst du, du kannst eine Selbstempfehlung formulieren?
Das ist gar nicht so leicht. Ich warte seit mehreren Wochen immer noch auf das Zeugnis meines Ex-Chefs, wo ich auch eine gewisse Geringschätzung sehe und wo ich so denn mich auch frage, warum ist das so? Warum hat er mich so gesehen? Seit über 15 Jahren haben wir zusammengearbeitet. Eine Empfehlung schreiben ist, glaube ich, dass ich ein offener und ehrlicher Mitarbeiter, loyaler Mitarbeiter bin. Ich habe bei meinem letzten Unternehmen über 18 Jahre lang gearbeitet, habe, wie gesagt, auch die Klinik mit aufgebaut. Aber in der Medizin gibt es dann natürlich auch immer Alpha-Tierchen und wenn zwei Alpha-Tierchen dann zusammenarbeiten müssen, dann ist es nicht so leicht. Habe aber schon immer mich auch als Teamplayer gesehen. Das ist, sei es schon anfangs im Triathlon ist ja normalerweise auch ein Einzelsport, aber allein durch die Mannschaft konnte ich ja überhaupt diesen Titel gewinnen. Und als Einzel hätte ich das nicht geschafft, da war ich nicht gut genug für. Ne? Und da habe ich gelernt, dass es im Team besser ist und eine große Vorteil ist auch letztlich, dass ich vernetzen kann, dass ich Menschen miteinander vernetzen kann mit unterschiedlicher Expertise. Wenn einer die Frage hat über eine seltene Tumorentität oder einen Patient hab, da kann ich einen Experten empfehlen und kann da eben anrufen und den Weg bahnen und das ist, glaube ich, so die Teamfähigkeit und die Vernetzung ist, glaube ich, etwas, was ich bei mir in den Vordergrund stellen würde.
Ja, dank dir. Ich weiß, ist nicht leicht, sich selbst dann zu loben. Das fällt dann manchmal auch schwer, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber es ist ja auch wichtig, sich das bewusst zu machen. Und darum geht es ja. Sich auch klar zu machen, was sind denn eigentlich meine Stärken, meine Fähigkeiten, ne? Womit kann ich mich empfehlen? Nur das ist jetzt nur rein spekulativ, du hast deinen Job und wirst ihn auch behalten, aber sich das bewusst zu machen, ist wichtig, das wäre auch immer mein Tipp, auch allen Bewerbenden gegenüber, aber natürlich muss das ja auch nicht aufhören, ne? Dass man sich das immer wieder auch bewusst macht, was sind eigentlich meine Stärken, die ich hier einbringe und sie werden ja auch im Laufe des Lebens bewusster, ne? Weil man einfach auch viele Erfahrungen sammelt. Also auch dafür danke und ja, wir kommen tatsächlich, eine Frage habe ich noch für dich, aber jetzt erstmal vielen Dank, ja, für das Bewerbungsgespräch und ja, aus meiner Sicht hast du den Job, also du kannst ihn behalten, hast dich durchaus hier qualifiziert dafür. Ich will aber das ganze Gespräch auch gern nochmal, ja, zusammenfassen durch dich. Das ist ja auch eine Retrospektive gewesen, die du hier in dem Gespräch durchlaufen hast. Und vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, indem du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal mit auf den Weg gibst, worauf es ankommt, auch im Leben. Das muss nun nicht nur beruflich sein, es kann natürlich auch privat sein, mischt sich ja vieles. Was würdest du also auch den Hörern und Hörerinnen mitgeben?
Wenn wir jetzt das Gespräch rekapitulieren, ist es sicherlich, am Ball zu bleiben. Sozusagen, auch wenn man irgendwo seine Leidenschaft gefunden hat, sei es im Sport, sei es im Beruf, auch wenn die Hürden denn manchmal unmöglich erscheinen, einfach am Ball zu bleiben, dran zu bleiben, an sich zu glauben, das ist auch ein Satz, den ich gerne meinen Kindern sage, bleib so, wie du bist, also bleib authentisch, du bist so, versuche voranzugehen, aber auch letztlich natürlich auch ja, zu fordern, ne, dass es weitergeht. Und das Wichtigste für mich ist so ein bisschen auch irgendwie eine gewisse Demut, Demut dem Leben gegenüber, demütig den anderen Mitmenschen gegenüber zu sein. Alle Menschen wollen irgendwie glücklich und erfolgreich sein, denen dabei helfen, diesen Weg zu gehen. Ja, das ist so das, was ich so den Zuhörern empfehlen würde. Also was heißt empfehlen? Mitgeben würde. Und natürlich, das Wichtigste ist, tief ein- und ausatmen, sage ich immer, meinen Patienten weiterleben und das Leben genießen.
Harry, dem ist nichts hinzuzufügen. Das waren ganz wertvolle Erkenntnisse noch in deiner letzten Antwort. Und ich lasse das so stehen und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, also wir sehen uns ja wieder, auf jeden Fall. Aber dass du hier auch im Podcast warst, vielen Dank. Vielleicht aber jetzt für dich das letzte Wort, bevor wir auseinandergehen.
Nein, ich bedanke mich auch. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Normalerweise bin ich ja der Host eines Podcasts. Jetzt bin ich in deinem Podcast. Von daher hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Danke dir. Und ich bin gespannt auf die weiteren Folgen, welche Experten und Berufe du noch alles so vorstellen wirst.
Super. Harry, vielen Dank und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.